22 Browser Beeper. Is now in Season 2. Presented by Badabunk. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Badabunk. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 2 ist Manuel Taverne, der eigentlich Landwirt werden wollte, dann SAP-Trainer war und schließlich bei Telekom Austria, Polytech, FACC und aktuell Knaus Tabbert in der Investor Relations landete. Servus Manuel und hallo bei mir im Studio.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Was für ein langer Vorspann eigentlich. Also wir haben ja das mit dem Landwirt werden wollte, wir beide kennen uns schon lange, habe ich nicht so auf der Rechnung gehabt und fand das total faszinierend. Ich beginne wie immer early. Ja. Wie bist du zur Börse gekommen und wie war das mit der Landwirtsgeschichte in der Jugend?
Ja, da muss ich relativ weit jetzt zurückgehen in meine Vergangenheit. Aber das Thema Landwirtschaft hat mich immer schon beschäftigt, weil ich bin geborener Währinger, geborener Wiener.
Landwirtenhochburg nicht wirklich, ne?
Sozusagen, leider nein, ja. Und meine Eltern hatten, oder wir haben noch immer ein Haus in Niederösterreich in der Nähe von Lenkbach. Und ich habe eigentlich meine gesamte Jugendzeit, Freizeit, Wochenenden, Schulferien, nicht wie andere Freunde, in Griechenland, Spanien oder irgendwo am Strand verbracht, sondern eigentlich jede freie Minute in Niederösterreich. Und unsere Nachbarn waren Landwirte und da war es naheliegend eigentlich. Und ich habe auch Kinder gehabt natürlich oder Freunde von mir und ich habe jede Zeit dort verbracht. Und das war eigentlich meine Leidenschaft, meine Begeisterung. Mit 10 bin ich das erste Mal mit dem Traktor gesessen, durfte den Bauern helfen, bin freiwillig um 7 aufgestanden, nur um dabei sein zu können und zu dürfen. Und bis um 8 am Abend habe das alles erlebt. Und habe mir gedacht, das ist super, wenn du 10 Jahre lang eigentlich deine Ferien opferst für diese Begeisterung. Das ist sicherlich deine Zukunft. Und habe es dann kurzzeitig probiert, einmal mit 2 Semester auf der Bodenkultur, bin aber dann draufgekommen, dass die Theorie sehr weit weg von der Praxis ist, ja, und das nicht sein kann eigentlich, und habe dann beschlossen, das bleiben zu lassen und habe mich dann eigentlich wieder anders umgesehen, umgehört, irgendwie, das war so 1999, damals auch das Thema IT in aller Munde und das Beste ist, du lernst irgendwas mit Computer und habe mich dann beworben auf einen Job, der hieß IT-begeisterte Nachwuchs, Talente, so ähnlich. Und dachte, ich lande jetzt irgendwo bei Microsoft oder Apple. Schlussendlich war es die Telekom Austria.
Ist ja auch nicht schlecht, ne?
Wo ja. Gerade damals die Einführung von SAP stattgefunden hat, auch im Rahmen der Trennung BTA, der Post Telekom Austria. Und ja, so bin ich eigentlich dann bei der Telekom gelandet im Debitorenmanagement. Und das waren eigentlich die Anfänge meiner beruflichen, ja, Karriere sozusagen, ja.
Und die Telekom, das war damals schon im zweiten Bezirk, nehme ich an, oder?
In der LaSalle-Straße. Mein erstes Büro war am Loegerplatz in der Kundenverrechnungscenter Wien, hat's geheißen, glaube ich, damals. Das war noch, da war die LaSalle-Straße gerade noch in Planung sogar, glaube ich. Und wir sind dann aber übersiedelt vom Loegerplatz gegenüber vom Plachutter, glaube ich, ja genau, in die LaSalle-Straße, ja. Also mein zweites Büro hatte ich schon in der LaSalle-Straße damals.
Und wie ist dann der Sprung vom IT-Experten, SAP hast du als Stichwort, zum Investor Relations-Mann gelaufen?
Ja, das war eine eher unglückliche und glückliche Fügung von vielen Ereignissen. Von der Kundenverrechnung damals, ich meine, das war damals so, dass eigentlich das simple Eintippen von zig hunderten Zahlscheinen damals in das System mit das System irgendwie Spaß gemacht. Also es hat mich begeistert, eigentlich zum ersten Mal mit Computern arbeiten zu können und zu dürfen. Und habe meine Rechte erforscht, sage ich mal so, jetzt während meiner Arbeitszeit und bin dann draufgekommen, ich darf mehr als ich kann oder können sollte. Und habe dann durch die falsche Taste einen Zahlauf in Österreich gestartet. Zum zweiten Mal wohlgemerkt. Und ein paar Stunden später standen 2 Führungskräfte neben mir und haben mich gefragt, was ich getan habe. Ich sagte, ich wusste es nicht. Aber das System macht mir Spaß, ja. Und so, okay, passt, Sie kennen sich aus, Sie unterrichten das Ganze jetzt, ja. Und so bin ich eigentlich durch diesen, Zahlstart oder Zahlaufstart eigentlich dann zum SAP-Trainer entwickelt worden, habe eine Trainerausbildung gemacht, war in der Telekom Trainerakademie und habe dann einige Jahre lang ganz Österreich das Finanzwesen der Telekom auf SAP FICO damals ja, trainiert und geschult. Das war damals neu. Es musste, glaube ich, ganz Österreich geschult werden auf diesem Projekt, auf diesem Programm. Und es war einige Jahre sehr interessant, wenn du als früher 20er eigentlich Dienstreisen durch ganz Österreich machen darfst. Ich habe viel gesehen, alle Landeshauptstädte etc. bereist und viele hunderte Leute unterrichtet und auch Schicksale erlebt, weil vielemals waren es Mitarbeiter, die auch aufgrund der Digitalisierung quasi vom Bautrupp quasi umgeschult wurden auf Büroarbeitskräfte. Also da waren schon viele Schicksale dabei und das als so 23-Jährige zu erleben, wie du einem 50-Jährigen klären musst, ab morgen bist du auch quasi ein EDV-Experte, das war schon, ich habe schon vieles erlebt und vieles auch mit so sozialer Kompetenz, sozialer Verantwortung etc. vieles erfahren, was auch nicht so schön war oftmals. Und habe mir immer mal gedacht, das kann es auch nicht sein und dann, okay, wenn du weiterkommen willst, musst du weiter lernen. Und damals war das Thema Fachhochschule gerade ein junges Thema. Und gegenüber im zweiten Bezirk von der LaSalle-Straße damals das BFI aufgemacht mit dem Studiengang Bank und Finanzwirtschaft. Denke ich mir, perfekt, das machst du jetzt berufsbegleitend, gehst über die Straßen und machst die Ausbildung und in 4-5 Jahren hast du einen Abschluss und machst den nächsten Karriereschritt. Das kam aber leider früher, weil im 7. Semester hieß es dann Praktikumsjahr. Ich habe dann gesagt, gepasst, ich bin eh im Finanzbereich, also ich bin halt SAP-Trainer auf Finanzwesen. Und der damalige Studiengangsleiter hat gemeint, ja, das ist zwar nett, aber das akzeptieren wir nicht. Hat mir Listen am Tisch gelegt, einer dieser Jobs brauchst du, sonst wird das nichts. Ja. Und gepasst, aber super. Job aufgeben, nur wegen Praktikum mag ich nicht unbedingt. Und habe die Listen mir genau angeschaut, habe da gepasst. Jetzt schaust du mal geschwind in den Stellenmarkt, in den internen Stellenmarkt der Telekom. Und der einzige Match war zwischen der Liste und dem Stellenmarkt war Junior Investor Relations Manager. Und denke mir, den Job brauche ich jetzt unbedingt, weil ich will bei der Telekom bleiben, und habe mich beworben. Und bin dann relativ rasch im ER-Team der Telekom gelandet, um quasi den Job zu halten, um das Praktikum zu machen. Und so hat eigentlich meine Kapitalmarktlaufbahn 2002, wenn ich es richtig im Kopf habe, begonnen. Im Team damals von Hans Frohmann, der damals den Börsengang auch verantwortet hat. Ja.
Genau, Telekom 2000 war das dann, glaube ich, im zweiten Anlauf an die Börse gekommen, genau, weil zuerst das Fenster zu war. Und das war ja wilde Zeit. Die Telekom wollte ja ein IPO machen. Dann haben die Märkte zugemacht, wie ich erwähnt habe. Dann ist schön langsam das gute alte Brick and Mortar wieder Geschäft gekommen. Die Telekom ist irgendwo genau dazwischen gewesen, zwischen den neuen Marktwerten und den Werten, die Österreich sonst ausmacht. Hast du SAP dann noch weitergemacht? Bei mir schwingt auch immer dieses Focus Labs jetzt mit, weil die ja seit einem Jahr sind als SAP-Lizenz-Experte. Hast du SAP noch weitergemacht dann im Telekom-Konzern oder war das ein harter Schnitt darin hin in Richtung Investor Relations beim Haus?
Nein, also ich glaube, das letzte Mal, als ich einen SAP-User hatte, wenn ich habe heute auch noch einen, aber als ich das letzte Mal, als ich eingestiegen bin, das System entwickelt, damit auch beschäftigt habe oder wirklich Daten abgefragt habe, war wirklich, bevor er diese ganze ER-Thematik begonnen hat. Ja, ich glaube, seitdem nie wieder SAP aktiv wirklich genutzt. Ja.
Aber Landwirt bist immer noch gerne, ne?
Ich bin immer noch gerne am Land, ja. Und das verbinde ich auch mit meinen privaten Reisen und so weiter, Ausflügen. Also die Natur ist mir treu geblieben, ja.
Gut, Telekom Austria ist an die Börse gegangen. Du warst Junior Investor Relations zunächst einmal. Das war eine Zeit, wo der Job noch keine allzu großen Abteilungen auch bei den ATX-Unternehmen gehabt hat. Die Telekom ist rasch in den ATX gekommen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie hat sich der Investorenmix da auseinandergesetzt aus national, international, Kleinanleger, Institutionelle? Was war deine Aufgabe im Team zunächst?
Naja, damals Junior, ich bin heute noch dem Hans sehr dankbar, dass er mich damals genommen hat, weil es hat von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe gewusst, eigentlich, da bleibe ich jetzt und natürlich nicht gewusst, wohin die Reise gehen wird mittlerweile, über die Bundesländer hinweg bis nach Deutschland mittlerweile. Ich war damals wirklich klassischer Junior, ja, mein Excel-Tabellen gepflegt, ja, Berichte unterstützt, Geschäftsbericht unterstützt. Das Team war damals auch sehr bekannte Namen, der Josef Kerek ist heute bei der Erste Bank im Trading. Gerald Wechseler war mein Kollege damals, der war auch jahrelang bei Artec, Amag etc. noch aktiv im ER-Bereich. Und das war auch damals ein sehr professionelles Team, wo jeder seine Rolle hatte und ich war eigentlich unterstützend bei vielen Projekten. Ich habe einfach gelernt damals noch, 2 Jahre lang. Ja.
Und die frühen Nullerjahre haben wir dann den großen Aufschwung im ATX auch gebracht und du warst bei der Telekom bis zu deiner Zeit bei der Polytech und das ist mit den Kursen eigentlich schön nach oben gegangen. Ja. Man lernt halt in einer schönen Zeit kennen. Der Wechsel zu Polytech, wie ist das dann gelaufen? Was war der Beweggrund? Und du bist ja einer, der eigentlich immer sehr früh hingeht. Du warst nie irgendwie ein Nachfolger von irgendjemandem, sondern hast Dinge mit auf die Beine gebracht in der Gründung einer E-Abteilung und so weiter. Und Polytech war ein schönes IPO Mitte der Nullerjahre.
Ja, wobei, da muss man ein bisschen einen Zwischenstopp einlegen, weil ich war dann, wie gesagt, 2 Jahre beim Hans Fuhrmann im ER-Team, mit dem Wechsel vom Hans in die Finanzabteilung, wo dann Rechnungswesenleiter bei der Telekom. Aber okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch, dass ich mich wieder weiter verändere. Entschuldigen. Und bin okay. Controlling ist interessant, strategisches Controlling ist interessant, war dann noch gut 1 Jahr im strategischen Controlling bei der Telekom. Wieder wenn wir draufkommen, da bist du nur quasi im Büro und irgendwie doch dieser Kontakt zu Dritten, zu Kunden oder zu Investoren, der hat dann irgendwie gefehlt. Und da habe ich gedacht, nein, ich musste wieder zurück und ich war jetzt bei der Telekom und damals ja auch einer der ATX 5 Unternehmen, also ein großer Emittent in Österreich. Nur mit dem Lebenslauf, bist du bereit für den nächsten Schritt? Ich will ein IPO machen, ja. Ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht, aber ich war überzeugt, das will ich jetzt machen. Und mir war aber auch bewusst, dass wenn ich das machen will, dass ich ein bisschen über die, sagen wir so, die Landesgrenze von Wien hinausschauen muss, weil wenn ich in Wien warten würde, würde ich alt und grau werden wahrscheinlich. Also habe ich beworben im gesamten deutschsprachigen Raum und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich in die große, weite Welt. Habe meine Eltern schon darauf vorbereitet, du, ich bin jetzt einmal weg und wir sehen uns nur einmal im Monat. Und ja, habe dann Gespräche gehabt in Düsseldorf, war eins in Zürich und eines in Linz. Und ja, so weit ist es dann noch nicht gegangen, bin dann bis Linz gekommen und nicht weiter. Und war dann eigentlich vor dem IPO noch bei der Polytech und durfte dann eigentlich mit, damals war ich 29 dann, ja, das Projekt IPO der Polytech-Gruppe begleiten. Ja. Und das war für mich schon ein bisschen eine sehr großer Sprung, eine sehr große Herausforderung, weil es wirklich der Sprung ins kalte Wasser war irgendwo. Und am Ende des Tages war es eine sehr wichtige Zeit für mich, auch eine sehr lange Zeit, mit sehr viel Höhen und Tiefen natürlich auch. Aber genau das war eigentlich dann das Spannende eigentlich, genau diese Höhen und Tiefen zu erleben und nicht, wie gesagt, dieses ewig größtes Murmeltier. Ja.
Also wir sind in den Nullerjahren dann mit dem gewaltigen Boom, den ich erwähnt habe, aber dann kam halt auch eine Phase mit Krisen, die auch du erwähnt hast und da fällt mir mal Lehman ein. Das ist dann 2008 gekommen. Das hat natürlich jene Unternehmen, die noch nicht lange an der Börse waren, stärker erwischt als Unternehmen, die vielleicht schon anders aufgestellt waren. Was waren deine Erinnerungen? Was sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Die ersten 2 Jahre im Boom noch davor und dann ist es schon ein bisschen schlechter geworden und dann ist eben Lehman gekommen und hat unsere aller Investorenwelt erschüttert eigentlich. Wie ist das bei Polytech gewesen damals?
Ja, man muss sagen, dass Lehman Brothers war eine der Emissionsbanken von der Polytech-Gruppe damals, ja, genau. Mit Jürgen Krieger. Als Mandat lief von Lehman damals und also Lehman war eine Bank, die Polytech von Anfang an auch begleitet hat, auch nach dem IPO noch dabei war und ja, die Lehman-Pleite sozusagen war auch für die Polytech ein ziemliches Thema natürlich. Ich meine, es war kurz davor die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte mit der Pegasum damals und kurz danach war diese Lehman-Thematik und die Finanzierung des Deals war damals ja nur brückenfinanziert und ja, das hat die Polytech ziemlich an den Abgrund geführt, oder an die Nähe des Abgrundes geführt und war ja kurz unter einem Euro, also war es ja Penny-Stock sozusagen, ja, und es war eine ziemlich, sagen wir so, knappe Situation fürs Unternehmen, aber das war eben genau der Punkt, wo ich meine, das waren für mich die lehrreichsten Zeiten, weil wenn du die Zeit mit einem Gründer, Unternehmer und jemand verbringst, dessen ganzes Investment da fast drinsteckt, ja, und der um seine Existenz quasi kämpft tagtäglich. Wie meine Friedrich Römer jetzt persönlich, und das war für mich schon tolle Zeiten zu sehen, wie er agiert, wie er sich auch dem Ganzen gegenüberstellt. Man hat gegen die ganze österreichische Bankenwelt gekämpft eigentlich. Und das waren schon tolle Zeiten, auch Zeiten, wo ich heute noch eben sehr viel Respekt zolle für das, wie er das damals gemacht hat. Und was aus der Politik bis seitdem gemacht wurde, unter Anführungszeichen. Das waren für mich sehr lehrreiche Zeiten, erst so nahe an einem Unternehmer eigentlich tätig zu sein und zu erleben, wie das auch gehen kann. Ja.
Du hast ja in dieser Zeit auch zusammengearbeitet mit einem CFO, den ich auch schon zu Gast hier gehabt habe, das ist der Peter Heideneck aus Deutschland, der ist ja aus Riesenunternehmen auch gekommen, ja. Eine Adidas oder so, eine Lufthansa hat er auch in seinem Lebenslauf stehen. Wie war da das Krisenteam damals? Wie lange hat das dauert? Ich kann mich noch erinnern an die Sandstock oder Pennystock Phase von der Polytech. Wie lange hat das gedauert, bis man wieder Oberwasser gewittert hat?
Na, ich muss sagen, der Peter Heidene kam erst danach. Das war eigentlich dann die Entscheidung. Polytech braucht einen Finanzvorstand. Dazwischen gab es auch einen Klaus Rinnerberger als Finanzvorstand, der damals dann kurzfristig eingesetzt wurde, um auch das Thema Bankenthematik auch zu behandeln. Der Peter Heinrich war quasi nur das Erkennen der Polytech, es braucht einen Finanzvorstand. Und ja, es war eine spannende Zeit, auch eine tolle Zeit. Wie gesagt, wahrscheinlich kennen die meisten Zuhörer Peter Heidenegg. Ich hatte das Glück, mit ihm fast 4 Jahre lang Seite an Seite auf Roadshows zu gehen und mit ihm zu arbeiten jeden Tag. War täglich von seiner Sportbegeisterung quasi infiziert oder angesteckt. Also ich kenne alle seine Erfolge, ich kenne auch seine Rennräder. Ich habe viele seiner Laufräder gesehen im Büro und so weiter. Also es war schon eine sehr tolle Zeit, mit jemandem auch hier zusammen zu leben, aber wirklich ja, tagtäglich unterwegs zu sein fast. Und diese Begeisterung, kann ich sagen, steckt an. Und es dauert nicht lange. Ja. Also wir haben schon viel Spaß gehabt, ja, mit diesen ganzen Themen.
Ja. Ich glaube, du bist ja auch irgendwie ein Radsportler, oder? Habe ich zumindest irgendwann einmal auf Social Media immer wieder mitbekommen, dass man dich auch sehr sportlich sieht.
Ist richtig, ja. Sport war immer mein Thema, meine Bank angefangen, jetzt gehe ich weiter zurück in meine Kinderjahre. Ich war Leistungssportler mein Leben lang, in Anführungszeichen. Zwar nicht so konstant mit einer Sportart, ich habe Judo gemacht, ich habe Leistungsschwimmen gemacht, ich habe Leistungsturnen gemacht, ja. Da habe ich über 10 Jahre lang Kraftsport gemacht, ja, und das war auch so meine Begeisterung. Und ja, irgendwann einmal auch während der Telekom-Zeit ich hatte immer den Traum von einem kleinen Attitude Mountainbike. Also eine Marke, sehr kultig. Habe mich immer eher begeistert aus dem Katalog, ich konnte es mir nicht leisten damals. Und eines Tages war ich beim Mountainbiker am Gürtel und sehe in der Vitrine hängen einen kleinen Attitude im Abverkauf. Ja, okay, passt. So billig kriegst du das Rad nie wieder. Das musst du jetzt kaufen. Metallic-Effekt-Lackierung, also ein ganz tolles Teil. Und habe das Radl gekauft und habe es eigentlich dann nur gekauft, um es anzuschauen am ersten Monat, bis ich einem Freund erzählt habe, du, ich habe eine kleine Attitude. Fragt dann, passt, wir fahren nach Transalp. Und so, du spinnst komplett, ja. Meine damals 90 Kilo gehabt, mehr Muskelmasse als Fett, ja. Wie soll ich jemals über den Berg drüber kommen? Fang deine passt hier auf zum Trainieren, fang an zum Cardio-Training und trainiere die wieder runter und dann starten wir nächstes Jahr, ja. Fang an, okay, passt, dieser Ziel, man braucht die Ziele im Leben. Habe eigentlich mein Leben relativ rasch umgestellt vom Kraftsport auf Ausdauersport, habe dann wirklich das ernst genommen und bin dann mit minimaler Vorbereitung eigentlich von Innsbruck am Gardasee gefahren. Das war damals, glaube ich, 8000 Höhenmeter und knapp 500 Kilometer. Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft, ja. Und so hat eigentlich das Ding angefangen, ja. Und dann war die zweite Transalp ein Jahr später, dann waren wir schon bei 13.000 Höhenmeter. Und das war so meine letzte bis seitdem, aber dann habe ich mir ein Rennrad gekauft, dann habe ich mir ein Nord-Mountainbike gekauft und mittlerweile 5 Räder gehabt. Und so habe ich 10 Jahre lang jede freie Minute auf irgendeinem Rad verbracht. Ja. Und muss sagen, wenn man in Wien lebt oder im Wiener Umfeld lebt, der Wienerwald gibt ja alles her, was du brauchst zum Mountainbiken. Ja. Und das Rennradfahren kam dann später in Linz dazu, weil ich kannte mich nicht aus, dem okay, aber Radfahren willst du trotzdem und bevor du irgendwie mit den Bauern anlegst, bleib auf der Straße und kauf dir Rennräder. Und so bin ich eigentlich beim Rennradfahren geblieben dann, ja.
Na, ich wusste, dass du da viel tust und ich habe auch immer wieder Bilder gesehen, aber wie intensiv Respekt einfach, ja. Und da lernt man natürlich dann auch einen Peter Heidenegg besser zu verstehen und er hat mit dir auch den richtigen Versteher gehabt für seinen letztendlich positiv gemeinten Wahnsinn, was den Sport betrifft natürlich.
Ja, war sicherlich ja. Mit dem Grund, dass ich das Radfahren weiterhin gemacht habe, nicht um ihn mitzuhalten, ich meine, das habe ich nie angemaßt, ich war einmal mit ihm in einem Fitnessraum, in einem Hotel am Laufband und habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, was denn nicht mehr aufhört, ja. Das hat so gezischt und gesurrt, das Bandel neben mir und ich habe gedacht, passt, jetzt kann ich aufhören, weil ich war mir nur lächerlich daneben, ja, und bin dann gegangen in die Bar, ja, also das war... Seins bleiben lassen. Ja.
Ich habe immer meine Plauderläufe gemacht. Ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt und mit Peter gesprochen bei einer Pace, glaube ich, von 4,20 auf den Kilometer und der hat geredet wie bei einer Roadshow, ohne irgendwie das, ja, wurscht. Einfach
herrlich. Er braucht wenig
Luft braucht wenig Luft. Na, ein Vorbild. Die Polytech-Zeit, die Aktie ist dann auch wieder deutlich nach oben gegangen, auch in deiner Ära. Vielleicht reden wir über diesen Aufschwung. Jetzt haben wir über den Down-Move mit Lehman, natürlich mit dem Stand unter einem Euro. Das ist dann deutlich raufgegangen, natürlich mit der Aktie auch wieder. Und ich kann mich erinnern, die Aktie ist ja dann bis in die 20er-Region gegangen. Wie geht dann so ein Anstieg? Welche Investoren, wie kann man da Investoren gewinnen, wenn die Aktie so tief steht, und wie kann man sie behalten, dass sie nicht gleich wieder raufgehen beim ersten Anstieg?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, der mich, also für mich ein bisschen so mein persönliches Credo ist, ja. Und das ist, wenn man mal Vertrauen verliert, ja. Über dieses Ampelbeispiel, von grün auf rot geht's mit einem Fingerschnipp, ja. Und zurück auf grün musst du wieder bei gelb gehen, ja. Das heißt, das Vertrauen gewinnen dort wesentlich länger, als Vertrauen zu verlieren, ja. Und für mich war es eigentlich das auch der Ansporn, wie gesagt, mir diese Erlebnisse, diese Krisen, also diese Höhen und Tiefen, die ich erleben durfte, klingt so im Moment immer so, um Gottes Willen, was ist da jetzt wieder passiert und warum, wieso, aber am Ende des Tages waren es genau diese Themen, die mir eigentlich weitergebracht haben in der fachlichen und auch menschlichen Entwicklung. Und das war eigentlich genau der Ansporn, den ich nicht gebraucht habe, aber das war der Ansporn, den mir Spaß gemacht hat, eigentlich nach diesen Ereignissen mit Refinanzierung und Restrukturierung der Politik damals, von 1 Euro, wir müssen da weg und wie geht das? Und den wir verkrault haben, nochmal anzurufen und sich entschuldigen, ist wesentlich aufwendiger als neue Investoren zu finden. Oder am besten, du tust sogar beides, ja. Du schaust, dass du die alten wieder für dich gewinnst, aber auch neue dazu gewinnst. Und das war eigentlich das, was ich gemacht habe, ja. Und nicht nur bei der Politik, sondern auch bei der FACC später dann. Schau, dass man die Aktionärsbasis möglichst breit aufstellt, dass man möglichst transparent bleibt, dass man authentisch ist, das Produkt versteht, ja, und auch das sind Dinge, die ich immer für mich beanspruche, dass das Produkt, dass mein Arbeitgeber herstellt, auch für mich angreifbar ist und auch, dass ich es verstehe, was da passiert. Ja. Mhm. Und das war so ein bisschen dieses Credo und dieser Plan, den ich hatte. Und ja, der Erfolg hat mir recht gezeigt. Wie gesagt, die Politik hat unter mir den höchsten Kurs erlebt, ja.
Das war über 20 Euro,
glaube ich. Ne?
Über 20, ja. Also du warst dabei von unter 1 bis über 20 und davor, ne? Beim Börsen.
Ich war bei 7,75 dabei.
7,75.
Ich war bei über 20 dabei, aber war bei 0,99 dabei, ja.
Jetzt ist ja Polytech, du hast eh schon den Wechsel zur FACC erwähnt und das wissen wir auch, ich habe es auch im Vorspann kurz erwähnt, darum geht es ja nicht, dass wir da jetzt das spoilern. Aber Polytech sehe ich so als Unternehmer, dass in Krisen, die alle gehabt haben, Stichwort Lehman ist an niemanden vorbeigegangen, ja, immer besonders gelitten hat, auch aufgrund der Branche als Zulieferer und so weiter, wenn die Weltkonjunktur und bla bla bla. FACC war ein Wechsel dann innerhalb Oberösterreichs und das ist doch ein Unternehmen, das ein bisschen seine eigenen Krisen gehabt hat, im Gegensatz zur Polytech, die halt eine hohe Wohler gehabt haben bei insgesamten Krisen. Jetzt mal, du warst wieder von Start weg dabei. FACC war einer der wenigen Börsegänge dieser Zeit, die AMAG und die FACC, sonst hat es in Mitte der 10er Jahre gar nichts gegeben an der Wiener Börse. Wieso hast du dich zu dem Wechsel entschlossen und was war das Spannende an der Herausforderung FACC?
Ja, warum? Weil es relativ einfach beantwortet. Ich habe so ein bisschen meine Lebensplanung war, bevor ich 40 wäre, möchte ich noch was anderes gesehen in meinem Leben oder was anderes machen. Eigentlich war mein Plan immer so nach 3 Jahren zu fragen, wo stehst du, macht es noch Spaß, bist du mit Leidenschaft dabei? Und das Thema Leidenschaft ist mir ganz wichtig. Bei der Politik gab es diese 3 Zyklen, ich meine, das war die Lehman-Thematik mit der Pegaform, dann war es 2011, dass man sich von einem Drittel des Geschäftsvolumens getrennt hat, sprich dem Tiere-Bereich. Auch das war natürlich eine spannende Zeit. Wie erklärst du, dass du dich irgendwie von 30% des Umsatzvolumens trennst? Ja? Also das waren immer wieder Events dahinter, wo ich so, okay, ich mache weiter, es macht Spaß und es war einfach eine tolle Zeit, sagen wir so jetzt. Aber dann nach gut 9 Jahren war immer der Punkt reif, okay, jetzt sollte aber irgendwas passieren. Haben wir ein bisschen so umgeschaut, ein bisschen auch wieder über die Landesgrenzen hinaus, dann war eben der IPO der FACC. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen so umgehört, es kamen ja nicht viele in Frage, unter Anführungszeichen, die da hingehen wollen nach Ried im Innkreis. Und habe mir gedacht, okay, du bist von Linz, Ried ist nicht so weit weg, haben wir geschaut bei Google Maps, wie weit ist denn das eigentlich von Linz weg? Und aber, das ist interessant, dieser IPO, und auch damals war mir klar, ich wollte wieder einen Börsengang machen, also ich wollte halt immer noch Nachfolger werden. Und habe damals im Walter Steffen einen Brief geschrieben, das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich dort angefangen habe. Und habe mir erklärt, dass ich eigentlich gerne für ihn arbeiten würde, dass ich den Börsengang gerne begleiten möchte und dass ich ihn dort aufbauen möchte. Und ja, es hat nicht lange gedauert, hat man dann die Sekretärin angerufen, fangen mit mir sprechen. Und wir waren relativ rasch dann eigentlich und uns einig, dass das gut passen würde, auch menschlich. Und so habe ich dann bei FACC angefangen, 6 Monate nach dem Börsengang, ja.
Und da haben wir eigentlich auch eine ähnliche Kursentwicklung gehabt. Die Aktie ist ja dann auch über 20 Euro gegangen. Das war ganz, ganz spannend eigentlich. Die war auch sehr tief, ist dann gefallen. Es hat immer wieder auch Probleme gegeben, die man sich auch selbst verschuldet hat. Und dann dieser Riesenrun, weil es einfach eine tolle Branche und ein tolles Produkt ist, über 20 Euro rauf. Ne? Das war, glaube ich, eine ähnliche Phase wie bei Polytech auch.
Es war eine ähnliche Phase, es waren andere Umstände, es war ein anderes Produkt. Bei Automotive und Aerospace sind halt komplett unterschiedlich. Aber wenn man sagt, es ist Kunststoff, aber es ist komplett zwei Welten von Kunststoff. Was ich angefangen habe, war die FACC irgendwo, ich sag mal so, im letzten Viertel des ATX Primes, ja. Ich glaube, bei 27 ungefähr müsste man auch schon, aber halt nicht vorn dabei, unter Anführungszeichen. Und ich habe damals zum Stefan gesagt, Herr Stefan, wir haben ATX-Chancen, wir müssen halt wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ja. Und ich habe gesagt, ja, machen Sie das. Ja. Und so freie Hand gelassen, fange ich, ja, passt, dann mache ich das. Ja. Und ein bisschen ja, Kontakte geknüpft und habe auch, wie gesagt, eben gedacht, warum hat die FACC überhaupt keinen US-Markt? Ja. Das gibt es ja nicht. Ja. Meine IPO war in Europa. Die US-Investorenbasis war damals bei 3%, das gibt's nicht, wir haben Boeing als Hauptkunden und kein Mensch kennen sie in Amerika. Und, okay, wir müssen nach Amerika gehen, ja, und war dann eigentlich auch 4-mal im Jahr in Amerika drüben in den ersten Jahren. Und habe damit durch Zufall eigentlich, in New York den Andreas Feuerstein getroffen, nie vergessen, mit einer, sagen wir so, einer bezahlten Konferenz, fangen, was machst denn du da? Mitten in New York in einem Hotel, fangen, naja, ich bin auf Roadshow da, fangen, mit wem bist denn du da?
Das war S-Immo, ne?
S-Immo damals, ja. Fangen, naja, mit John, fangen, wer ist John? Fangen, John Sexton, ja. Fangen, ist der gut? Fangen, der ist super. Fangen, dann gib mir seine Kontaktdaten, ich brauche den Typen, ja. Und habe mir seine Kontaktdaten gegeben und fangen, habe ich angerufen, fangen, John, du kennst mich nicht, aber wir machen jetzt eine Roadshow gemeinsam, ja. Und ziemlich outspoken und direkt der Zugang. Habe erklärt, wie wir sind, habe erklärt, das Produktticket, fangt dann, ja, ihr habt dann super, perfekt mit dem Boeing, wir machen das, ja. Und der hat mich dann eigentlich 2 Jahre lang wirklich betreut, ohne Wenn und Aber und ohne zu fragen eigentlich. Wir haben nicht einmal Research gehabt bei Stiefel. Und wir haben damals eigentlich den US-Anteil von, glaube ich, 3-4% auf über 20% erhöht. Und das war eigentlich der Door-Opener für ATX damals. Ich meine, wir haben dann binnen einem Jahr, glaube ich, von 27 von Nummer 12 die zur besten Zeit im ATX. Und es war eigentlich der Door-Opener für die FACC eigentlich, oder für mich auch, dass wir die Aktie so weit nach oben gebracht haben. Ja, gut, der Markt war auch da, mein Aerospace war damals in aller Munde, ein boomendes Thema. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, wie es eigentlich damals zu dem Thema ATX kam eigentlich, durch einen sehr starken Fokus auch, neben natürlich Europa, wenn wir Europa nicht jetzt schlecht machen, das war wichtig und gehört auch dazu, aber nach Amerika zu gehen und zu schauen, war sicherlich sehr wichtig für diese Entwicklung damals, ja.
Ja, Respekt rückwirkend auch für die ATX-Geschichte. Damals kann ich noch gehauen. Ihr seid gleichzeitig mit der AT&S damals reingekommen. Ja. Das war damals wirklich eine schöne Verjüngung vom ATX. 2015 bis 2021 bist du bei der FACC gewesen. Da fallen auch noch 2 andere Dinge rein bei dir. Privat, du hast dich in der Zierer, Circle Investor Relations Austria, die Elis Kanner vor kurzem zu Gast gehabt, auch im Vorstand engagiert. Was waren die Beweggründe da und welchen? Du hast, glaube ich, einen anderen Spirit, also nicht Spirit, dass die anderen keinen hätten, aber andere Zugänge, glaube ich, reingebracht, oder?
Das müssen jetzt die anderen beurteilen, ob es anders war als die anderen, sage ich mal so. Aber es war für mich eigentlich naheliegend, wenn du jetzt fast 15 Jahre im Kapitalmarkt tätig bist und viele kommen und gehen hast sehen, so kann man fast schon sagen, ein bisschen esoterisch, dass ich auch das einmal machen möchte. Ja. Und habe dann gesprochen mit den amtierenden Vorständen, okay, ich will es da keinen rausdrängen, ich will mich nicht zur Wahl stellen, wenn die anderen weitermachen wollen, es waren damals Plätze frei, war gepasst. Da stelle ich mich zur Wahl, ich bin gewählt worden damals, habe das eine Saison gemacht und war auch eine tolle Erfahrung natürlich, immer das Ganze von einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, ein bisschen aus dieser Netzwerkcharakter-Thematik, ein bisschen auch den Hintergrund zu sehen, was passiert dann noch hinter den Vorhängen, Kontakt zu Börsen, auch den Kapitalmarkt zu vertreten. Und das war bis dato, bis ich war ich nur Emittentenvertreter, auf einmal war ich ja Kapitalmarkt Österreich-Vertreter. Es war eine spannende Zeit, ja. Aber ich würde sagen, ein Jahr hat gereicht, wobei man sagen muss, das war auch ein bisschen auch privat bedingt, weil sich auch meine privaten Interessen immer mehr nach Deutschland verlagert haben, ja, also der Zeit schon. Sprich, damals meine Frau kennengelernt habe, okay, die aus Bayern kommt. Und das war eigentlich die nächste Entwicklungsstufe, die dann irgendwie absehbar war. Die sich dann
war, schon ja. abgezeichnet hat. Aber davor gibt es noch zwei Dinge. Also 2018 warst du Finalist, Rising Star bei Air Manager Award in Europa, glaube ich, oder? Ja. War das?
Ja.
Das ist eine gute Sache. Und dann noch ganz kurz die Pandemie und FACC in wenigen Sätzen. Was war das für ein Schock?
Eigentlich ein geringer Schock, weil ich eigentlich in der Pandemie gekündigt habe. Okay. Und damit war das für mich eigentlich schon eher eine sehr vorteilhafte Fügung für mich. Ich war, glaube ich, noch, ja, die Pandemie hat angefangen im März 2020. 2020
ja.
Und ich habe relativ rasch eigentlich gekündigt, war und der Sprung eigentlich über die Grenze war dann relativ klar abgezeichnet. Also es war für mich viel schwieriger, dann in Deutschland damit umzugehen als bei der FACC, weil wenn du jetzt bin ich ein Jahr, also bin ich 2022, ab Ende, Anfang 2021 begonnen bei der Gnostabat. Und wenn du ein Unternehmen anfängst, ja, und es ist keiner da, das ist relativ, relativ schwierig, sage ich mal so jetzt, ja. Und das war eigentlich die wesentlich viel schlimmer eigentlich als bei FACC in der Pandemie zu arbeiten, wo du eh schon alle kennst, ja, und wo du eigentlich dich vernetzt hast, als schlimmer war es eigentlich dann mit 1. März bei Gnostabat anzufangen und es ist keiner da.
Und in Bayern arbeitest du jetzt und
ja.
Knaus-Dabert ist jetzt eigentlich relativ gesehen sehr gut unterwegs mit der Aktie.
Ja.
Vielleicht ganz kurz, kennt in Österreich nicht jeder, wie die anderen Unternehmen. Erzähl vielleicht in ganz kurzen Sätzen, was ihr macht und was das Spannende an der ja. Equity-Story ist.
Ja. Vielleicht ein bisschen die Hintergründe erklären, warum ich in Deutschland arbeite eigentlich. Ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet, wir haben drei Kinder. Ich lebe seit 8 Jahren in Bayern, ja. Das war sicherlich ein Grund, den Job zu wechseln, früher oder später, weil ich war 5 Jahre lang Grenzgänger. Das heißt, 5 Jahre lang die Flüchtlingsthematik erlebt, 5 Jahre lang in eine Richtung im Stau zu stehen. Das sind alles Dinge, die es langfristig ihnen nicht Spaß gemacht haben, ja. Und es war eine absehbar, früher oder später, wenn sich mal die Chance ergibt, im Land, in Bayern, quasi, als Air-Manager unterzukommen, da werde ich das tun wollen und tun müssen, ja. Dass es wieder ein IPO ist, ja, das war dann irgendwie so eine glückliche Fügung, das war dann mein dritter IPO. Und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr und 7 Monaten weg nach Stabat, ja, und bereue keinen Tag, auch wenn es ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus war. Und ja, was tut nach Stabat, ja? Wir sind Europas größter oder Deutschland größter Wohnmobilhersteller, machen knapp 1 Milliarde Umsatz. Mit der Produktion von Wohnmobilen aller Varianten, Wohnwagen, Wohnmobil bis hin zu Luxuslinern, sind mit dem Headquarter im wunderschönen Jandelsbrunn. Wenn das alle googeln werden wahrscheinlich jetzt gleich, wenn man es nicht kennt, ist ungefähr 30 Kilometer nördlich von Passau und ich wohne 20 Kilometer westlich von Passau und damit ist eigentlich auch das ein Heimspiel gewesen. Und ja, IPO, tolles Produkt, toller Markt, in vielen Bereichen auch Marktführer. Und jetzt geht es darum, die Aktie auch bekannt zu machen. Gnostabat ist auf der Markenebene sehr bekannt, aber die wenigsten Besitzer eines Weinsberg Wohnwagens oder Wohnmobils wissen eigentlich, wie der Mutterkonzern heißt. Und an dem arbeiten wir jetzt stetig, um das Thema Gnostabat als Aktie noch in alle Munde zu bringen, noch wesentlich stärker als bisher.
Das klingt auf jeden Fall auch aufgrund der privaten Situation natürlich, die du erzählt hast und aufgrund der spannenden Ausgangssituation beim Unternehmen. Mir taugt das auch sehr, das Produktmix. Also da geht man wirklich gerne auf die Websites auch nach einer längeren Station von dir, sage ich mal. Ja, lieber Manuel, abschließend, du hast dich eigentlich durch starke Eigeninitiative immer wieder in der Karriere vorgehandelt oder weiter bewegt. Was würdest du einem jungen Menschen raten, der im Kapitalmarkt einsteigen will? Was soll man da machen? Einfach ins kalte Wasser springen, wenn man was will und einen Brief schreiben, wie es das du gemacht hast oder studieren? Gehört das dazu? Was rätst du da?
Also sagen wir mal, das letzte Studieren gehört aus meiner Sicht nicht dazu, weil es gehört viel wichtiger ist, studieren. Also aus meiner Sicht die Leidenschaft für das, was du tust. Ja. Und das ist das, was ich, glaube ich, immer wieder transportiere, wenn ich über die Produkte spreche, wie man gemeint auch am Anfang des Gesprächs, der authentische und faire Dialog mit dem Investor ist das Um und Auf. Ja. Und ich war letzte Woche auf der Bader-Konferenz und habe auch Gespräche geführt mit diversen Investoren. Einer hat gesagt, du bist für mich Mr. Long. Frage, wie meinst du denn das? Ne? Weil das, was du mir erzählst, das glaube ich dir und da investiere ich auch langfristig. Ja. Und das war für mich eigentlich ein schöner Beweis eigentlich für das, was ich tue eigentlich, dass man mir auch das abnimmt, was ich erzähle. Und für mich ist wichtig, die Leidenschaft zu dem Thema, die Leidenschaft zum Produkt, das du vertrittst. Ja, ich mache gerade einen Führerschein für Anhänger, nur damit ich einen Wohnwagen fahren darf in Deutschland. Ja. Also es ist für mich mehr als ein Produkt geworden. Ich war mit dreimal campen, ja, mit Wohnmobilen. Und diese Leidenschaft ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Die Leidenschaft für das, was du tust, ist, glaube ich, viel wichtiger als viele Seminare und Studien, die du machen kannst. Ja.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Beide waren wir verkühlt, aber ich glaube, das Gespräch ist trotzdem super gelaufen. Für mich war viel Neues dabei, obwohl ich dich seit 20 Jahren kenne eigentlich. Und danke, dass du uns in Wien besucht hast, bei einem deiner Wien-Besuche da im Podcast-Studio vorbeigekommen bist. Alles Gute für einen weiteren Weg, Manuel. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören bedanken. Ja, und dir alles Gute, Manuel.
Vielen Dank. Danke sehr.
Ciao.